Wir haben heute den Start unserer Predigtreihe. Beten, schlicht und ergreifend. Und ich möchte euch am Anfang der Kampagne mal kurz erzählen, was wir heute vorhaben. Nicht heute, in den nächsten Wochen vorhaben. Und zwar habe ich uns hier mal die Themen in den kommenden Wochen mitgebracht. Beten schlicht und ergreifend. In den nächsten 6 Wochen wollen wir uns miteinander mit dem Beten beschäftigen. Und ich freue mich sehr auf diese Zeit. Auch wenn ich schon den Eindruck habe, dass der Herr zu mir sagt, mein lieber Junge, nun bete doch auch vernünftig zum Einstieg dieser ganzen Reihe und geh ins Gebetsleben. Aber es liegt so viel an Ältestenwahl und dies und das. Aber da merken wir schon, da ist auch ein Aspekt dieses Themas direkt angesprochen. Jesus wünscht sich, dass wir viel Zeit mit ihm verbringen. Und in den kommenden Wochen wollen wir das tun. Und wir wollen neu über das Beten nachdenken. Und wir wollen das tun anhand dieser 6 Themen. Und es gibt ein schönes Buch, das ihr dazu erwerben könnt und an dem wir uns auch orientieren. Das ist das Buch Beten schlicht und ergreifend, was ihr auch draußen im Foyer am Büchertisch erwerben könnt. Und das ist ein tolles Buch, eben hat das Helmut schon gesagt, mit vielen Inspirationen, mit vielen Gedanken zum Thema Gebet. Schaut doch da rein, kauft euch das. Vielleicht nehmt es auch im Hauskreis miteinander durch oder arbeitet die Predigten nochmal auf und nach. Das wäre ganz toll, wenn unsere Gemeinde richtig ermutigt wird, sich neu mit dem Beten zu beschäftigen. Also nehmt das hier, lasst es euch aufs Herz legen. Beten schlicht und ergreifend. Heute beginnen wir mit dem 1. Teil, sehnsuchtsvoll. Und nun sind wir beim Thema endlich angelangt. Das ziehen wir noch ein Stück zurück hier. Nun sind wir beim Thema endlich angelangt. Und ich möchte euch heute erst einmal zum Start dieser Predigtreihe ein Stück mit hineinnehmen in das, was sich bei mir zunächst beim Thema Beten getan hat, worüber ich nachdenken musste und was auch dieser Titel in mir ausgelöst hat. Und ich hoffe, dass wir heute nach der Predigt schon so ein Stück angekommen sind in diesem Thema. Ich finde nämlich, das ist ein gut gewählter Titel, schlicht und ergreifend. Ich habe da noch mal kurz überlegt, ja, ist ein bisschen altmodischer Begriff, oder? Schlicht und ergreifend, das stimmt. Es ist ein Begriff, der eigentlich so in der Zeit der Romantik entstanden ist und etwas später, so im 19. Jahrhundert, so ein typisches Wort aus dieser Zeit. Aber das hat eine Menge mit uns zu tun. Ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht, was vielleicht diese Zeit, aus der diese Begriffe stammen, kennzeichnet. Das ist die anfängliche Industrialisierung. Alles wurde zum ersten Mal mit Maschinen ausgerüstet. Das hier ist ein Bild, vermutlich soll es London darstellen, eine Zeichnung aus dieser Zeit. Und in London nahm ja da auch alles seinen Anfang. Hier war es besonders schlimm. Die Menschen kamen sozusagen das erste Mal damit in Berührung, dass sie nun nicht mehr auf dem Land arbeiteten, sondern in Fabriken saßen und dort ihr täglich Brot zu verdienen hatten. Die Revolution. Diese Dinge veränderten die Welt wahnsinnig und dann stellten die ersten Menschen fest, Mensch, das macht uns ja nicht nur glücklich. Das ist ja nicht nur schön, dass wir jetzt Bevölkerungsexplosion haben und wir alle in diesen Fabriken hocken und die ersten schon nichts mehr zu essen haben und Armut über das Land geht. Und dann entstand so diese Sehnsucht in dieser Zeit nach Schlichtheit und Ergriffenheit. Es begann auch als Reaktion darauf die Zeit der Romantik. Das ist sehr vereinfacht, das ist natürlich alles ein bisschen komplexer. Aber das Landleben, die Agrargesellschaft, das hörte auf und so langsam begann die Verstädterung. Und da war so ein Gefühl, so eine Ahnung in den Menschen, die Technik wird uns nicht glücklich machen. Die Maschinen werden uns vielleicht mehr Wohlstand bringen, aber die machen uns nicht glücklich. Sondern eigentlich ist es doch was anderes, wo wir suchen müssen. Und dann kam zum Beispiel der Kaspar David Friedrich mit diesem Bild hier, was diese Zeit sehr schön veranschaulicht. Der Wanderer über dem Nebelmeer und die Menschen machten sich auf die Suche nach der Schönheit und nach der Schlichtheit in der Schöpfung, in der Begegnung mit der Natur. Dieses Bild fasst das wunderbar zusammen, was ja natürlich dann auch Goethe und Schiller und wie sie alle hießen schon vorher und ihr merkt, das fing schon etwas früher an. Was sie alle irgendwo angetrieben hat, dass es doch mehr gibt als dieses Machen des Menschen und Fortschritt und all diese Dinge. Ich finde das hochinteressant, weil wir leben auch in einer Zeit des Wandels. Das wissen wir alle, oder? Wir leben auch in einer Zeit technischer Revolution, nämlich der Digitalisierung. Ein ganz neues Kapitel des menschlichen Schaffens wird gerade aufgeschlagen. Letztens habe ich von jemandem gelesen, das fand ich sehr interessant, der sagte, wir leben jetzt im Zeitalter des Anthropozän. Hochinteressant, oder? Also früher kennt man ja so die verschiedenen Gesteinsschichten, die da untersucht wurden, zum Beispiel die Kreidezeit, kennen wir alles. Und nun soll es so sein, dass wir Menschen unseren Planeten verändern. Also umgerechnet stehen 50 Kilo von geformter Masse, von uns geformter Masse auf jedem Quadratmeter dieser Welt. Das ist völlig neu. Das hat es noch nie so gegeben, dass wir die Schöpfung derart verändern, in die Schöpfung derart eingreifen. Künstliche Stoffe ersetzen mehr und mehr die biologischen. Unsere ganze Existenz geht bei dem Thema, die Erde untertan machen, in eine ganz neue Phase. So möchte ich das mal sagen. Sollte uns etwas unmöglich sein, das wird wieder neu und in unwahrscheinlicher Vielfalt durchbuchstabiert. Wir streben immer weiter. Fortschritt, Fortschritt. Und doch ist da doch in uns genauso wie bei den Menschen damals diese Leere. Und haben so eine tiefe Sehnsucht danach, dass wir Wahrheit und ja, Begegnung mit Gott erfahren können. Und darin liegt auch eine ganz schlichte Wahrheit und für mich auch ein wichtiger Zugang bei diesem Thema. Beim Beten ist es so, es ist ganz einfach, wir Geschöpfe brauchen schlichtweg den Schöpfer. Ich weiß nicht, was du heute Morgen denkst, was du brauchst. Ich sag dir, da sind bestimmt manche Dinge, die du brauchst, aber du brauchst erstmal schlichtweg den Schöpfer. Wir wurden geschaffen, nicht nur um selber ständig etwas zu tun, sondern um uns ergreifen zu lassen von dieser Schönheit und Herrlichkeit des Schöpfers. Du kannst nicht glücklich werden, wenn du das nicht verstehst im Leben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wenn du denkst, dass du dein eigener Herr bist und dass du alles machen und tun kannst, wie es unsere Zeit eben auch so oft durchbuchstabiert, dann kommen wir nicht ans Ziel, sondern dann landen wir in der Verwirrung. Wir wurden nicht gemacht, um selbstständig zu reden, sondern auch um zu hören, um zu empfangen. Ich habe euch das mal vor einigen Monaten mal erzählt, so meine Erfahrung im letzten Dänemark-Urlaub, als ich da in Dänemark, bei so einem starken Sturm in den Wellen stand und die Kraft dieses Wassers spürte. Und dann habe ich gesagt, wie glücklich mich das gemacht hat. Ja, so ist es. Wir Menschen, wir sind dafür gemacht, von etwas Größerem, nämlich Gott, der die Schöpfung gemacht hat, ergriffen zu werden. Da kommt etwas in uns zum Leben. Und da sind wir beim Thema, was Gebet auslösen kann. Das wird ja so unterschätzt auf der ganzen Welt. Ein schlichtes Gebet. Schlicht, das kommt nicht von schlecht. Würden wir ja denken, ne? So ein schlichtes Gebet ist so ein primitives. Nee, so ein primitives Reden. Nein, sondern schlicht kommt eigentlich von, ja, man merkt es, man kennt das noch von dem Wort schlichten. Aber ich muss erst anders erklären. Also, eigentlich bedeutet schlicht einfach oder geradlinig oder ausgleichend. Und da sind wir jetzt bei diesem Wort schlichten. Wir schlichten zum Beispiel einen Streit. Was machen wir? Also wir begradigen ihn. Das ist hier gemeint. Wahre Dinge sind schlicht. Sie führen auf kürzestem Weg, auf natürliche Weise ans Ziel. Und deswegen müssen wir lernen, schlicht zu beten, einfach mit Gott zu reden. Und da sind wir bei dem, was ich uns heute Morgen weitergeben möchte, so als Einführung in unser Thema. Wie können wir das denn tun? Wie können wir denn beten und ein Gebetsleben haben in dem, was passiert? Und wir, das Wesen des Gebets verstehen. Und da lasst mich euch einige Stichworte heute Morgen mitgeben. 5 Grundlagen für ein schlichtes und ergreifendes Gebet. Das erste ist, wir brauchen wieder Sehnsucht beim Beten. Wir müssen sehnsüchtig beten können. Als ich zum Glauben gekommen bin, da erinnere ich mich an meine ersten Wochen mit dem Gebet, als ich unterwegs war. Und ich weiß, dass mich eine wahnsinnige Sehnsucht antrieb beim Beten, Jesus zu begegnen. Das war für mich keine Pflichtübung, sondern ich war so angesteckt davon, was Jesus in meinem Leben getan hat und dass ich ein neuer Mensch sein durfte, dass ich das Gebet geliebt habe. Und ich weiß darum, dass ich mit meinem Klassenkameraden und späteren sehr guten Freund, dass wir mal irgendwo in irgend so einem Schuppen bei uns drüben auf unserem Grundstück gesessen haben, zwischen den Obstbäumen, den Apfelbäumen, und die Dämmerung brach schon rein und da haben wir gebetet. Und er hatte mit dem Glauben gar nichts zu tun bis jetzt. Und wir haben miteinander gebetet und dann haben wir eine Viertelstunde zusammengesessen mit geschlossenen Augen. Und er hat auch das erste Gebet seines Lebens gesprochen. Das erste Gebet seines Lebens. Und als wir dann die Augen geöffnet haben, und wenn ihr auch mit Jesus unterwegs seid, kennt ihr das vielleicht, da war das so ein bisschen, als hätte sich so ein Tau über alles gelegt. So kennt ihr das? Man kommt von dem Beten hoch und es hat sich so ein Glanz, so wie ein Morgentau auf die ganze Szenerie gelegt. Das habe ich nie vergessen. Und heute ist das nicht mehr so oft, dass ich das empfinde. Ich vermisse das. Manchmal gibt es das noch, auch gerade wenn man für kranke Menschen betet oder wenn man im Krankenhaus unterwegs ist, Leuten Mut zuspricht, dann gibt es auch solche Momente. Aber ich erinnere diese Situation ganz besonders. Und das hängt natürlich mit verschiedenen Dingen zusammen, besonders aber damit, dass mein Freund, der damals dann auch den Weg zum Glauben fand, dass der zum ersten Mal in seinem Leben Kontakt mit dem Schöpfer hatte. Das erste Mal in seinem Leben Kontakt mit dem Schöpfer. Und da sind wir gleich am Kern von Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist einfach Reden mit Gott. Das hört sich so einfach an, aber dahinter steckt eine ganz tiefe Wahrheit. Wir können nur in Verbindung und im Gespräch mit dem lebendigen Gott überhaupt die sein, zu denen Gott uns machen möchte. Wir können uns nur selbst finden, nur selbst Menschen sein und werden, wenn wir begreifen, dass wir diesen Gesprächspartner Gott brauchen. Das ist die Katastrophe von der Geschichte im Paradies. Adam und Eva hatten keine Ahnung, dass das diese Auswirkungen haben würde. Aber Gott war plötzlich nicht mehr jederzeit für sie verfügbar. Sie mussten sich immer auch in Gedanken durchkämpfen zu ihm. Da war eine Barriere. Das ist auch unsere Situation heute. Obwohl wir den Heiligen Geist haben, gibt es manchmal Widerstände. Und es ist nicht einfach, uns an Gott anzudocken im Alltag unseres Lebens. Aber das ist das, was du brauchst. Und wenn du bis jetzt ohne Gott unterwegs bist und dich fragst, warum in deinem Leben so ein Chaos ist, dann möchte ich dir das nochmal sagen. Du kommst auf die richtige Linie, wenn du mit dem Schöpfer, der dich gemacht hat, in Kontakt kommst. Und auch für uns, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, ist das die bleibende Wahrheit. Und die wird immer gelten. Das Gespräch mit dem Vater ist die wichtigste Quelle für Wahrheit oder Orientierung in deinem Leben. Wer hat gerade eine Frage in seinem Leben zu beantworten und weiß nicht, wie er die beantworten soll? Du musst zum Vater. Er hat dich gemacht, er hat diese Welt gemacht. Versteht ihr? Alle wesentlichen Entscheidungen unseres Lebens, alles, was mit uns und unserer Geschichte zusammenhängt, das müssen wir mit dem Vater besprechen. Interessant ist, dass alle Menschen das intuitiv spüren in einer Situation, nämlich wenn sie total verzweifelt sind und in Not. Ich habe mir sagen lassen, dass selbst Atheisten dann beten. Das ist ein Reflex, der in uns ist. Nun könnte man das irgendwie soziologisch erklären. Ich möchte es euch aber heute so erklären. Das liegt daran, dass wir es nicht ganz rauskriegen, was wir im Garten Eden verloren haben. Nämlich, dass wir Geschöpfe sind. Und dass es einen Weg des Redens gibt mit Gott, der uns trösten kann in tiefster Not. Das ist eigentlich das, worum es beim Beten geht. Und man könnte da fragen, ne, wo ist unsere Sehnsucht hin? Wo ist diese Sehnsucht danach, mit Gott Kontakt zu haben? Wo ist die geblieben? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage am Anfang dieses Themas. Wie sieht es da bei dir aus? Die Emmaus-Jünger, als die mit Jesus unterwegs waren, die waren auch schon länger im Glauben unterwegs, aber sehr desillusioniert über das, was da in Jerusalem passiert war. Und dann trat plötzlich Jesus zu ihnen und als er ihnen das Wort Gottes auslegt, da sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg? Das hat mich nochmal so neu angesprochen. Ich wünsche mir das so sehr, dass mein Herz wieder so brennt. Und ich wünsche es uns als Gemeinde, dass unser Herz wieder richtig brennt für Jesus, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, dass Gebet nichts Langweiliges ist, sondern dass wir reden wollen mit dem Vater, weil uns das gut tut, weil von daher alle entscheidenden Antworten für unser Leben kommen und weil wir an diesen Punkt gehören. Und dafür musst du eines wieder spüren und das ist der Durst. Und es kann sein, dass du diesen Durst nicht mehr spürst. Das geht auch Sportlern manchmal so. Die sind unterwegs und merken gar nicht, was für einen riesigen Durst sie haben. Und dabei braucht ihr Körper das schon längst. Und dann kann man die Uhr danach stellen, dass es bald schief geht, dass sie dehydrieren. Wir brauchen die Gegenwart Gottes, so wie wir das Wasser brauchen. Unser ganzes Menschsein, unsere Lebensqualität hängt davon ab. Das ist das Erste. Sehnsuchtsvoll beten. Und jetzt kommt das Zweite, was ich so wichtig finde. Hörend beten. Ich habe vor einiger Zeit wieder mal so ein Telefonat geführt. Es sind keine einfachen Gespräche. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man mit jemandem spricht am anderen Ende, der die ganze Zeit erzählt. Und du kommst da nicht zwischen. Kennt ihr das? Es war jetzt niemand aus der Gemeinde, deswegen kann ich das auch erzählen. Das gibt es manchmal. Man spricht mit Menschen, ob am Telefon oder einfach so. Und man kommt dann nicht zwischen. Die Person redet und redet und redet und redet und redet. Das kann einen wütend machen, oder? Und ich hatte so eine Situation, da hat mich das wütend gemacht. Da habe ich gedacht, wann merkt die Person, dass so nicht Kommunikation funktioniert? Möchte die Person gar nicht mit mir reden? Was ist da los? Bin ich da nur sozusagen so eine Wand, gegen die gesprochen wird? Das hat mich so richtig sauer gemacht und ich war wütend und dann habe ich plötzlich von Gott so diesen Impuls bekommen, du mein Junge, so geht's mir mit dir manchmal auch. Was du mir da alles erzählst, das sind 98,9% Sorgen, To-dos, Probleme, die du mit mir besprichst. So viele Sachen, die du alle geregelt und geklärt haben willst, wenn ich doch bei dir bloß mal zu Wort käme. Dann hat Gott mir einen Vers gegeben in der Situation, Jeremia 13,15. Hört und merkt auf und seid nicht so hochfahrend, denn der Herr redet. Das hat mich total getroffen. Da habe ich erstmal Buße getan, habe ich gesagt, Herr, tut mir leid, segne den Mann, mit dem ich da, oh, Entschuldigung, das habe ich auch gesagt, welches Geschlecht er war. Segne den Mann, mit dem ich da telefoniert habe. Denn ich bin ja manchmal ganz genauso. Aber das geht nicht, versteht ihr? Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Und wir ballern das Jesus dann manchmal so hin und haben überhaupt kein Empfinden dafür, dass wir Zeit mit ihm verbringen müssen, dass wir zuhören müssen. Das geht nicht so einfach. Früher als Junge habe ich ja Walkie-Talkies so geliebt, das habe ich euch auch mal erzählt. Walkie-Talkies kennt ihr ja noch, also einfach mit Funkverbindung miteinander telefonieren. Ne? Walkie-Talkies, so, da gibt es den Senden- und den Empfangen-Button. Ne? Da muss man drücken oder loslassen. Wenn da die ganze Zeit jemand drückt, um immer nur zu reden und zu reden und zu reden, dann hörst du nichts. Du hörst gar nichts, du drehst dich in deinem Kreis mit deinen Sorgen und mit deinen Problemen, sondern musst aufhören zu quatschen. Das sagt uns der Heilige Geist manchmal. Hör mal auf, dass du die Sachen schon immer alle selber regelst, deine Fragen immer schon selbst beantwortest. Hab Zeit, mir zuzuhören. Und bei Walkie-Talkies gibt es auch diese Distanzregel. Ne? Wir müssen erstmal schon so in den Funkbereich Gottes kommen und dann müssen wir mal einen Augenblick abwarten, wann denn auf welcher Frequenz Gott redet. Und es ist auch nicht immer einfach. Ne? Beim Funken gibt es das Morse-Alphabet. Der Heilige Geist redet auch in verschiedenen Sprachen, die wir nicht immer gleich verstehen. Manchmal durch andere Menschen, oft durch das Wort Gottes. Also wir müssen eine gewisse Sensibilität haben, sonst kannst du das mit der Kommunikation mit Gott eigentlich von vornherein einstellen. Wenn wir Jesus betrachten im Neuen Testament, dann sehen wir, dass es ihm die ganze Zeit darum ging, in Gottes Gegenwart zu sein. Beten hatte für ihn nicht zuerst den Zweck, so, ich sag mal, dass irgendein Sinn haben muss, dass da immer Antworten kommen müssen. Es ging nicht um einen Zweck im Allgemeinen, so wie das auch zwischen zwei liebenden Menschen nicht vordergründig alles einen Zweck haben muss, sondern es ging um Beziehung. Es ging um Nähe. Und das wünscht sich Gott auch von uns. Ich habe jetzt letztens von einer Musikerin gehört. Man hat sie gefragt, also eine christliche Musikerin, was denn ihre besondere Gabe ist. Und da hat sie gesagt, meine besondere Gabe ist es, da zu sitzen und Gott zu sagen, wie wunderschön er ist. Habe ich gedacht, ja, den Mut muss man auch erstmal haben, sowas zu sagen in unserer Leistungsgesellschaft. Welche Gabe haben wir? Da zu sitzen und Jesus zu sagen, wie wunderschön er ist. Dann habe ich gedacht, die hat was begriffen. Ja, einige von euch haben auch diese besondere Begabung, Gott zu ehren. Und genau darum geht es auch, dass wir wieder neu hören auf das Reden des Heiligen Geistes. Ein drittes Stichwort, wo ich auch merke, wo der Heilige Geist mich anstupst und sagt, hier komm, lernbereit beten. Ich weiß ganz genau, dass auch heute Morgen ganz viele von uns hier sitzen, die sagen, ganz ehrlich, aber mit dem Thema Gebet, also da erwarte ich nun gar nichts Neues. Und das hatten wir alles schon mal. Und jetzt wird er uns vielleicht sagen, dass wir mehr beten sollen oder kommt mit irgendeiner besonderen Geschichte, die aber doch an der Sache auch nichts ändert. Ja, stimmt's? Habe ich recht? Oder ist es die Wahrheit? Mir geht's ja ganz genauso. Und ich habe gemerkt, wie so in der Vorbereitung der Heilige Geist mich da angepiekst hat und gesagt hat, was glaubst du eigentlich, was du alles weißt und was du alles kannst? Wir halten uns so schnell für Fachleute, dabei haben in Wahrheit nur ganz wenige von uns wirkliche Erfahrungen mit dem Gebet. Ich wäre mal gespannt, heute Morgen zu fragen, ob wer von euch schon mal länger wirklich als eine Stunde im Gebet bei Jesus war. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele sich melden würden. Wer von euch hat wirklich schon mal einen ganzen Vormittag im Gebet verbracht, geschweige denn wirklich schon mal eine Zeit des Fastens und des Betens auf sich genommen? Wer von euch kann von Erfahrungen aus dieser Zeit berichten? Ich befürchte, bei genauerem Hinschauen sind die meisten von uns ganz schöne Analphabeten. Aber wir glauben, dass wir das mit der Gebetsgemeinschaft ganz gut raus haben. Wir wissen, wie man sich fromm ausdrückt. Das haben wir drauf. Die Jünger, die waren da sehr ehrlich. Als Jesus mal wieder aus so einer Gebetszeit kommt, wo er sehr intensiv gebetet hat, heißt es dann in Lukas 11, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten, und als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat: Herr, lehre uns beten. Und was macht Jesus dann? Er lehrt sie das Vaterunser. Das wird natürlich in der Reihe auch noch vorkommen. Aber allein schon diese Verse, die müssen uns wachrütteln. Die Jünger hatten erkannt, was der Jesus da macht. Das war aber nicht irgendwie eine fromme Agenda runterleiern, sondern das war vollmächtiges Gebet. Wenn der wiederkam, dann trieb der Dämonen aus, heilte Kranke und predigte, dass Menschen zum Glauben kamen. Was der da machte, das war was anderes als das, was sie vorher kannten. Und dann bitten sie ihn: Herr, lehre uns zu beten. Und dann sagt Jesus ihnen, wie sie beten können, das Vaterunser. Und wir kennen das heute gut, ne? Aber das, was Jesus da sagte, war revolutionär. Zu Gott Vater zu sagen, dass es uns mehr darum gehen soll, wie sein Reich sich entwickelt als unser Reich. Und die Jünger haben das verinnerlicht und haben beten gelernt. Und deswegen unser unterschwelliges Abwinken, das ist nicht gut. Bist du sicher, dass das nicht dein Gebet sein muss, was die Jünger hier sprechen? Ich spüre das so oft, diese Armut in meinem Leben. Ich spüre so oft, dass meine Gebete keine Vollmacht haben. Und ich möchte das neu lernen. Ich möchte mehr erfahren über das Gebet. Den Vers habe ich euch gar nicht mitgebracht hier, aber ich lese ihn euch nochmal vor. Denn Paulus ging es genauso. Römer 8 hat er das mal gesagt in Vers 26. Was wir brauchen ist, dass der Heilige Geist uns hilft in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns und mit einem Seufzen, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Die Erfahrung hat Paulus auch gemacht. Er wusste, wir brauchen den Heiligen Geist, damit der uns sagt, was wir beten sollen und uns leitet, dass wir reifen im Gebet und dass wir immer stärkere Beter werden. Und mit Lernen hat vielleicht auch dieses Vierte zu tun, vollmächtig beten. Ich glaube, dass wir Schüler des Gebets werden müssen. Und ich glaube, dass wir uns auch neu ausstrecken müssen nach einem vollmächtigen Gebet. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass wir vollmächtige Beter in unserer Gemeinde haben. Das sind Leute, die mit ihrem ganzen Leben Jesus nachfolgen, die ihm nichts verheimlichen. Das ist auch Sünde, das wissen die. Aber sie verheimlichen ihm nichts. Das ist alles ans Licht gebracht. Und sie dienen ihm ganz einfach, schlicht und ergreifend mit ihrem Leben. Das ist wunderbar. Aber das braucht es auch. Wir müssen uns ausstrecken wieder auch nach dieser Vollmacht, dass wir im Namen Jesu Vollmacht haben. Das sagt uns das Neue Testament ganz klar. Aber dass es in uns lebt und dass wir diese Stärke haben, diese Kraft haben, das müssen wir uns schenken lassen. Und da ist ja in uns zeitweise so eine bleierne Unlust, so eine Müdigkeit. Und wie anders ist das in der Apostelgeschichte? Lest das nochmal, von Jesus gar nicht zu sprechen. Die Apostel, die wussten um ihre totale Abhängigkeit von Gott. Die haben nichts aus eigener Kraft getan, aber sie haben so viel getan durch die Macht des Gebets. Sie wussten, dass ihr Gebet nicht umsonst ist, sondern dass das Gebet den Arm Gottes bewegt. Und ich möchte hier einmal kurz anhalten, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Ich habe als junger Mann oft gedacht, es ist doch eigentlich schon alles entschieden, warum beten wir überhaupt? Ich habe das nicht verstanden am Anfang. Und vielleicht kennt ihr, nee, habe ich hier auch nicht mit. Heute geht's ein bisschen durcheinander hier. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle im Neuen Testament, wo Jesus sagt, wenn ihr betet, dann plappert nicht wie die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß ja sowieso eigentlich schon alles. Und ich habe diese Bibelstelle genommen und habe dann so gedacht, ja, dann lohnt sich doch das Beten eigentlich gar nicht. Also wenn das alles schon entschieden ist, dann muss ich doch eigentlich gar nicht beten. Und heute sehe ich das ganz anders. Gott, ist es wichtig, dass wir beten und dass wir auch eintreten für Menschen. Denkt an die Geschichte mit Abraham, als er vor der Stadt Sodom steht und Gott zu ihm sagt, sollte ich meinem Freund Abraham das verheimlichen? Und dann ringt Abraham mit Gott im Gebet und ist ein richtiger Priester vor dem Herrn. Und Gott geht auf jedes Wort ein. Ihn interessiert, was du betest. Und ich bin sogar der Meinung, dass er für uns Pläne umwirft. Wir müssen nur damit rechnen, dass er das schon gewusst hat, dass er sie umwerfen wird. Ich weiß. Da ist eine gewisse Spannung drin. Ne? Kann Gott seine Pläne ändern? Ja, er ändert seine Pläne. Deswegen hat Jesus ja gesagt, wer bittet, der empfängt. Und in Jakobus, wo Jakobus uns sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, Leute. Ihr müsst bitten, das ist wichtig. Ich halte das für eine ganz wichtige Sache. Wer betet, hat erkannt, dass wir auf ihn in allem angewiesen sind, aber dass wir mit Jesus einen ganz neuen Horizont haben. Es ist alles möglich, dem, der glaubt. Wir leben in ganz neuen Möglichkeiten, im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten durch das Gebet. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir daran nicht glauben, dann verlieren wir unsere Kraft. Und oft ist eine gebetsarme Gemeinde eine Gemeinde, die nicht mehr an die Macht des Gebetes glaubt. Wenn das so ist, dann hätten die Apostel ihre Arbeit einstellen können. Wenn wir daran nicht mehr glauben, dann kann Gemeinde nicht mehr ihren Auftrag erfüllen. Und jetzt kommt der Vers, den ich euch vorlesen wollte. In der Apostelgeschichte ist von wunderbaren Gebetsgemeinschaften die Rede, wo darum gebetet wird, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen auch Heilung erfahren. Und hier in Apostelgeschichte 4, Vers 31 sind es Petrus und Johannes vorher gewesen, die vor dem Hohen Rat waren und die da in arge Bedrängnis gekommen sind. Und während die beiden da redeten und Gottes Geist sie ausrüstet, da wird in 4, 31 uns erzählt, dass die Gemeinde betet. Und nachdem sie diese Gebete gesprochen haben, mitten in der Gebetsgemeinschaft, da bebt das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Das ist ein anderer Geist, der da manchmal, vergleicht das mal mit unserer Müdigkeit. Sondern hier sind Leute, die damit rechnen, dass Jesus gegenwärtig ist und dass er etwas tun kann. Und dieses Beben, das muss nicht immer wortwörtlich passieren, sondern es geschieht zuerst in unseren Herzen, dass du Gott fürchtest. Und dass du weißt, jawohl, ich betrete, wenn ich bete hier, kann ich nicht im Schlafanzug antreten. Das ist heiliger Boden. Und Gott ist heilig und er wird etwas tun und etwas bewegen, weil er wirklich der lebendige Gott ist. Das ist so wichtig. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Wilhelm Busch, der einmal in der Stadtkirche in Heidelberg einen Evangelisationsabend hat. Und Wilhelm Busch als bekannter Evangelist, war dafür bekannt, so muss ich sagen, dass er auch immer Angst hatte. Er hatte auch ganz offen drüber gesprochen. Bevor der auf die Kanzel ging, sagte da packt mich immer eine Angst, eine Ehrfurcht vor meiner Aufgabe. Das war manchmal so schlimm, dass er gar nicht raufgehen wollte auf die Kanzel. Und in dieser Zeit ist das auch wieder so. Und er ringt und er ist angefochten und dann besucht er seinen alten Freund, Professor Karl Heim. Und die beiden unterhalten sich und dann sagt Karl Heim zu ihm, du, ich kann nicht mehr viel. Er war schon weit über 80. Aber ich weiß, wenn du da morgen Abend in Heidelberg in der Kirche stehst, dann werde ich hier auf meine Knie gehen, wenn ich es schaffe. Und meine Frau wird die Vorhänge zuziehen und dann werde ich beten für dich. Und dann am nächsten Tag, 20 Uhr oder kurz nach 8, Wilhelm Busch steht da oben auf der Kanzel und ist so angegriffen und so angefochten. Und in dem Moment, wo er da predigt, erschüttert Heidelberg ein Erdbeben. Gott sei Dank kein starkes, nicht wie im Mittleren Osten. Aber der ganze Saal wird von einem Beben erfasst und die Lichter gehen aus. Und dann bringen die Jungs vom CVM, bringen die Fackeln rein aus ihrer Jungscherstunde. Und dann wird am Rand des Saals werden die Fackeln entzündet. Und dann predigt Wilhelm Busch das Evangelium und predigt darüber, wie diese Welt von Beben erschüttert wird und dass wir Jesus Christus brauchen. Und dann strömen die Menschen nach vorne nach diesem Aufruf und geben ihr Leben Jesus. Und nach dieser Geschichte ist Wilhelm Busch zu Karl Heim gegangen und hat ihm das erzählt. Und dann hat Karl Heim nicht zu ihm gesagt, meine Güte Wilhelm, was bist du für ein begabter Redner? Sondern haben sie beide Jesus gedankt auf ihren Knien. Weil alles Entscheidende von Leben, das macht der Heilige Geist. Noch ein letztes, ich bin schon zu lang, aber ihr seid dabei. Das ist so wichtig, das Thema Gebet. Authentisch beten. Eines müssen wir dazu tun, wir müssen diese Schwachheit vor Gott einfach bekennen. Bekennt eure Schwachheit vor Jesus und er ist da. Ich kann mich daran erinnern, als wir auf einer meiner ersten Tagungen auf Langeoog, wo auch viele andere Pastorenkollegen da sind, da habe ich Peter Strauch zum ersten Mal ein bisschen näher kennengelernt, auch in einer Gebetsgemeinschaft. Und ich gebe das ganz ehrlich zu, wenn so viele Pastoren beten, dann denkt man, da muss ich jetzt schon was Vernünftiges formulieren. Da kannst du jetzt, also ich wollte gerne mal aufstehen und mal beten, aber es sollte jetzt auch nicht so was Doofes sein. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, also was ich denn da Theologisches jetzt beten könnte. Und dann betete Peter Strauch. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ein Satz in einer Kindlichkeit, das hätte jeder, der eine Woche Christ ist, beten können. Und dann sagte er Amen. Und da hat mich der Heilige Geist überführt und habe ich gedacht, ja, was glaube ich denn eigentlich, was es bedeutet, ein Diener Jesu zu sein? Meinst du, das bedeutet, dass du besonders toll daherkommst? Das ist ein Riesenirrtum, dass du bestimmte Gaben mitbringst und Fähigkeiten, die du jetzt alle entwickeln willst. Huhuhu. Ne, so diese Strebsamkeit, die wir manchmal haben. Wir sind ja alle so fleißig. Jesus will, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist. Und das möchte in unserer Schwachheit wirken. Und wenn du heute unter Tränen sagst, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich weiß gar nicht, wer ich bin, dann sagt Jesus, dann zeige ich dir das. Das ist alles, was ich von dir brauche, dass du mir deine Tür, Lebenstür öffnest. Und ich glaube, das sind manchmal auch die Fallstricke so unserer Gebetsversammlung, wobei ich unsere Gebetsversammlung in der Gemeinde sehr schön finde. Das ist gar nicht geheuchelt bei uns. Kommt zu unseren Gebetsversammlungen, ist wunderbar. Aber trotzdem, so im Allgemeinen sind das die Fallstricke unseres Gebetslebens. Wir meinen immer, wir müssten lang beten, wir müssten schön beten. Das ist sehr menschlich, was da passiert. Manchmal korrigieren wir uns sogar im Gebet. Was der eben vor uns gebetet hat, da muss man auch die andere Seite beleuchten. Was Jesus sich wünscht, ist, dass wir echt und demütig beten und dass sein Name geehrt wird, dass wir mit unseren Sorgen und Ängsten vor ihn kommen. Der Herr sieht, heißt es mal im Alten Testament, die zerbrochenen Herzens sind. Da, wo das offen bekannt wird, da, wo Sündergemeinschaft stattfindet, da ist er gegenwärtig. Das waren so 5 Stichpunkte für unsere Gebetskampagne. Wir werden viel hören in den nächsten Wochen. Ich lade euch herzlich ein, mit dabei zu sein. Und wir werden überhaupt nicht alles sagen können. Das ist aber auch nicht wichtig. Ich möchte euch einen letzten Gedanken mitgeben. Ich habe letztens dieses Plakat gesehen. Ich fand das einfach sehr schön. Also wenn du sagst, also da draußen ist so viel los, mir reicht das jetzt, ich gehe beten. Dann ist das ein guter Einstieg. Das ist ein guter Einstieg. Ich möchte euch mal die Hausaufgabe mitgeben, dass ihr einfach in der kommenden Alltagswoche betet. Dass ihr einfach Zeit mit Jesus verbringt. Wenn ihr noch keine Worte habt, geht raus, geht spazieren, seid mit ihm unterwegs, aber nehmt die Kraft des Gebets wieder wahr und begreift, dass hier Antworten liegen auf euer Leben und tretet in die heilige Nähe Gottes. Und dann sagt, mir reicht das jetzt hier alles. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde beten, anstatt eine Runde Fernsehen. Weil darauf ein besonderer Segen liegt. Und Gott sagt es uns auch im Alten Testament schon in 2. Chronik 7, Vers 14 bis 15. Und das soll überhaupt keinen Druck aufbauen. Das ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Da geht es um die Einweihung des Tempels. Und Gott sagt zu seinem Volk, nun, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten um mein Angesicht, suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und so sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Aber ich glaube, das gilt. Seine Ohren sind offen auf das Gebet auch in unserem Haus. Der Heilige Geist schaut, wo sind geöffnete Türen, dass ich reden kann zu den Menschen. Und wenn wir Christus diese Tür öffnen und ihm erlauben, so ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein, dann wird er reden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, Herr, du siehst auch unsere Müdigkeit bei dem Thema und wie schwer es uns auch fällt, dran zu bleiben beim Gebet. Vater, lehre uns beten. Das wünschen wir uns und zeig du uns Wege zu einer neuen, lebendigen Erfahrung mit dir und schenk uns, dass wir dir auch in dieser Predigtreihe neu begegnen, dass wir eine neue Sehnsucht entwickeln. Gemeinschaft mit dir zu haben. Wir danken dir. Amen.